Ich empfehle immer, in deinem Wochenplan auch Zeit ohne Kinder einzuplanen, wo du Kapazität hast, um private To-Dos zu erledigen. Wir checken sozusagen einmal, was ist uns wirklich wichtig und einigen uns im besten Falle als Familie darauf. Und dann gucken wir auch nochmal, was ist gesellschaftlich erwartet und wollen wir das erfüllen oder nicht.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge mit einer tollen Gästin, die ich gleich habe, zu einem spannenden Thema. Und gleichzeitig dieser September 24 ist einfach total krass, voller Vorfreude, so viele coole Dinge. Heute habe ich die Gästin Caroline Habekost. Sie ist Muttercoachin, Autorin und hat eben eine ziemlich coole Methode entwickelt, die unser Familienleben leichter machen darf. Und wir hatten es auch so im Gespräch. Sie guckt erstmal von einer etwas anderen Seite auf das System Familie und gleichzeitig geht das prima Hand in Hand, so wie ich drauf schaue. Und als ich das Buch gelesen habe, als ich gerade mit Caroline gesprochen habe, hatte ich so viele von euch im Kopf und glaube oder bin überzeugt, sonst würde ich es ja nicht machen, dass ihr voll den Mehrwert mitnehmen werdet von dieser Folge. Die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun. Und da geht es nicht um Selbstoptimierung, eher im Gegenteil um Positionierung, um Klarheit. Denn ja, wer kennt dieses Gefühl nicht? Tun und tun und tun und tun und doch schafft man irgendwie nicht alles und ist gestresst. Und was Stress in unserem Familiensystem ausmacht, das wissen wir wohl alle. Also, wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende hörst, hast du eine Idee, was du vor allem richtig gut heute verändern kannst, damit es ab morgen leichter wird. Organisieren, kopffrei, voll der Nerv. Denn ich habe es schon angesprochen, der September ist einfach krass. Es ist der Monat, wo ich sozusagen seit Jahren hinarbeite. Erstmal findet jetzt unser zusammen Großwerden Familienforum statt. Ich bin sicher, ich werde richtig viele von euch sehen. Ich freue mich schon so und sprecht mich unbedingt an. Es ist ein Event und es kommen so tolle Leute wie Nora Imlau, Saskia von den Jitkariert, Inke Hummel, Daniel vom Wunschkind. Und ich freue mich absolut, wenn du auch dabei bist. Und an dem Familienforum werde ich auch meinen Vortrag halten und ihr könnt es ahnen, über welches Thema. Genau. Konflikte. Denn eine Woche später, am 26. September, ist es endlich soweit. Mein Buch kommt raus. Konflikte nutzen statt vermeiden. Und ich habe noch ein Geschenk für dich. Oder einen Punkt. Ich bin mir nicht sicher. Oder ich gehe davon aus, du hast es schon vorbestellt. Dann lade ich dich ein, den Nachweis mir zu schicken. Wenn du es noch nicht vorbestellt hast, bestell es unbedingt jetzt vor, dort wo es Bücher gibt. Und schicke den Nachweis, dass du dieses Buch vorbestellt hast, an konflikte@bindung-beziehung.de. Und ich schenke dir ein Konfliktefeierabend. Wir treffen uns über Zoom und ich zeige dir vor allem, wie du Konflikte angehen kannst, damit du sie eben feiern kannst, dass das Wachstumsmotoren sind. Und bei dem Feierabend gibt es sozusagen extra Impulse, Umsetzungsimpulse, dass du mein Buch noch mehr nutzen und noch mehr feiern kannst. Also, jetzt, da wo es Bücher gibt, vorbestellen. Unbedingt, auch die Vorbestellung hilft mir tatsächlich sehr, damit das Buch alle Familien erreicht. Denn alle Familien brauchen so ein Buch, ganz ehrlich. Konflikte nutzen statt vermeiden. Und wenn du die Podcast-Folge bis ganz zum Ende hörst, erzähle ich dir nochmal, wer mein Vorwort geschrieben hat. Und ich erzähle auch ein Stück aus dem Vorwort. Jetzt geht's doch weiter in die Podcast-Folge und ich freue mich total, liebe Caroline, dass ich dich begrüßen darf. Schön, dass du da bist. Mich hat ja direkt bei deinem Buch etwas angesprochen, was mich erst total positiv aufgefallen ist und nachher ich mich auch ein bisschen also nicht über dich geärgert habe, aber geärgert habe, dass so eine Entscheidung so ausfällt. Du hast dich nämlich nicht entschieden, sozusagen für die männliche Form zu schreiben, sondern du hast dich entschieden, für die weibliche Form zu schreiben, dass sich alle mit gemeint fühlen. Daher die erste Frage, ist dieses Buch für Mütter?
Eigentlich schon. Also es ist nicht nur an Mütter gerichtet, aber ich habe es mit dem Gedanken an die Mütter geschrieben, weil es einfach 99% meiner Community ist. Und wir ja auch nicht von der Hand weisen können, dass einfach deutlich mehr Frauen in die Elternzeit gehen und die primäre Care-Arbeit tragen. Und ich wünsche mir das anders, aber die Wahrheit ist, es ist aktuell nicht so. Und es ist auch nicht so, dass ich komplett nur die weibliche Form nutze, sondern vor allem primär. Und ich habe mich halt gegen das komplette Durchgendern mit Sternchen entschieden, weil es einfach so anstrengend ist zu lesen. Und ich glaube einfach, dass es auch so sein wird, dass dieses Buch mehr Frauen lesen werden. Und alle Väter oder non-binäre Personen sind happy welcome. Und ich habe es einfach zum Lesefluss so formuliert.
Da ist auch schon genau dieser Zwiespalt. Also ich finde es total schön, dass du sozusagen die Frau ansprichst. Und im zweiten Schritt hat es mich geärgert, dass es notwendig ist.
Gesellschaftlich so ist, ne? Ja.
Genau, dass es so ist. Und es ja zu 100% deutlich mehr Frauen lesen werden. Und gleichzeitig ist deine Methode ja schon, ich glaube, auf dem Weg, dass bei unseren Kindern das dann vielleicht anders ist.
Da ist, glaube ich, sehr und meine Hoffnung ist sehr groß.
Ja, und ein wichtiger Baustein dafür.
Ja.
Die Kopffrei-Methode, sozusagen hast du ein Buch geschrieben, genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Kannst du ja sie einmal grob erklären, dass wir so uns einmal mitnehmen, was ist die Kopffrei-Methode und warum lohnt sie sich?
Also die Idee ist, dass du deine To-Dos im Griff bekommst und zwar nicht im Sinne von, wir wollen jetzt alles schaffen und wir sind nur noch effizient und wir überselbstoptimieren uns und nur du musst noch besser werden, sondern die Idee ist zu sagen, okay, wir schaffen ein Selbstmanagementsystem, was genau auf deinen flexiblen Alltag sich anpasst. Also wir brauchen ja ein System, was anpassungsfähig ist und ich habe ja als Agile-Coach gearbeitet und nutze diese agilen Methoden und wende die auf den Familienalltag an. Und das ist auch letztendlich das Innovative dabei, dass wir eben nicht starr planen und permanent umplanen, sondern dass wir von vornherein ein Tool nutzen, was flexibel und anpassungsfähig an sich ist. Und da ist der Grundsatz, und das ist auch alle, die hier zuhören, können es direkt umsetzen, ist erstmal, dass wir alle To-Dos an einem Ort sammeln. Das tun nämlich die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen merken sich Dinge im Kopf und das ist in Anführungsstrichen schon mal ein Fehler, weil unser Gehirn dafür da ist, Dinge zu verarbeiten und nicht dafür da ist, Dinge auswendig zu lernen und zu behalten sozusagen. Das heißt, damit benutzen wir einfach ganz viel Gehirnkapazität, die uns an anderer Stelle fehlt oder die wir an anderer Stelle gut gebrauchen könnten. So.
Ja.
Und vieles haben dann To-Dos im Outlook und haben sie auf unterschiedlichen Zetteln und im Kalender und so. Und das heißt dann auch, wenn wir zum Beispiel mal Kapazität hätten, etwas abzuarbeiten, wir erstmal sehr viel Zeit brauchen und Gehirnkapazität wieder, um zu gucken, welche To-Dos sind denn alle da und was hat denn jetzt Priorität? Und eigentlich ist es nahezu unmöglich, wenn du die To-Dos überall verteilt hast, wirklich klar priorisieren zu können. Das heißt, ein Grundsatz ist, dass du alle To-Dos an einem Ort sammelst. Und ich arbeite mit Projektmanagement-Tools, die in Spalten aufgeteilt sind. Also du kannst entweder digital arbeiten mit einem Trello, mit einem Meistertask, mit einem Asana. Also da ist sozusagen die Marke egal. Es geht darum, dass du diese Spalten hast, ne, diese Tafeln mit Spalten nebeneinander, sodass du Karten von links nach rechts ziehen kannst. Und du kannst es auch analog machen mit Klebezetteln an der Wand oder es gibt auch so agile Notizbücher und so. Also man kann analog und digital arbeiten. Und du solltest dann sozusagen direkt in das Tool deiner Wahl sammeln, damit du alles an einem Ort hast. Und dann geht es sozusagen auch darum, dass du nicht alles, was du sammelst, dann abarbeitest, sondern es gibt so einen Workflow, den du durchgehst, der auch sehr einfach ist, damit es eben nicht wieder was zum Auswendiglernen ist. Und ich visualisiere das im Buch auch mit selbstgemalten Sketchnotes.
Gefällt mir auch sehr gut, da bin ich ja auch immer großer Fan, weil wir gerade, wenn viel ist, wie du sagst, unser Gehirn irgendwie so, dann helfen uns Bilder, die bleiben anders haften.
Total. Und gerade so dieses Workflow, das ist so, das hat sowas von so einem Fluss der Energie, das muss da so einmal rüber, ne? Und ich zeige das im Buch und man kann auch sich das einmal in so einem Mini-Video angucken, was auch dann im Buch verlinkt ist. Also man kann es sich sogar auch per Video anschauen. Und in diesem Workflow ist integriert, dass wir einen Filter haben, nämlich einen Filter, ob wir diese Aufgabe wirklich erledigen wollen, ob ich sie erledigen muss oder ob sie jemand anderes erledigen kann. Und wir gucken auch, wann soll die erledigt werden. Also schieben wir es vielleicht ganz bewusst nach hinten. Und der große Unterschied ist hier, wenn wir uns ganz bewusst entscheiden, die Aufgabe erst später zu tun, dann fühlt sich das ganz anders an, als wenn wir immer das Gefühl haben, nee, eigentlich wollte ich noch den Dachboden aufräumen. Und das sagst du dir dann 5 Jahre und hast immer ein schlechtes Gewissen. Und wenn du halt sagst, okay, nee, pass auf, wir haben irgendwie gerade das zweite Kind gekriegt, das erste Kind wird gerade eingeschult und wir sind irgendwie letzten Monat umgezogen. Das hat jetzt irgendwie keine Priorität, ein To-Do zu machen, was gerade nicht auf diese Lebenssituation passt, dann schieb ich es einfach nach hinten und dann hast du es trotzdem gesammelt und dann wachst du nicht mehr nachts auf und hast dieses, ich wollte ja noch und ich muss ja noch, sondern du hast das alles gesammelt und alles in einem Tool.
Ja, ich habe es sozusagen auch über den beruflichen Zweig, so nutze ich Asana und kann das total beschreiben, weil also sonst würde ich oft verrückt werden, irgendwie in einem halben Jahr kommt XY und weiß was ich was und die Gedanken, die da zwischendurch kommen, komm da rein und es macht dann Spaß, die Spalte für Spalte weiterzuschieben.
Ja, und ich finde, das Tolle daran ist auch, dass du in dem Moment auch merkst, Selbstmanagement ist mehr als einfach Organisation. Ja, also viele haben so die Idee, ich muss nur lernen, wo ich meine To-Dos ablege und wie ich die abarbeite und wie ich priorisiere. Und dann habe ich auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Griff. Und es ist ein Baustein und es hilft dir enorm. Aber es ist nicht allein die Lösung. Und Selbstmanagement ist auch mehr als einfach nur To-Dos von links nach rechts schieben oder abzuhaken, sondern es geht wirklich darum, einfach auch zu gucken, was möchtest du denn eigentlich im Leben und was ist dir wichtig? Und die Menschen tun so viele Dinge, die sie überhaupt nicht glücklich machen und sind so so zugehäuft mit To-Dos. Und wir sagen dann oft immer, naja, das ist ja auch normal als Mutter von 3 Kindern oder einem Kind oder wie auch immer und berufstätig. Und dann denke ich mir einmal, warum ist es normal und muss es normal sein? Und zweitens, geht es denn Menschen ohne Kindern auch so? Und da ist ja die Wahrheit, also zumindest in meinem Leben, mir war auch nicht langweilig, bevor ich Kinder hatte. Da hatte ich eigentlich auch schon so viele To-Dos. Und deswegen mache ich immer super gern das Bild von Tetris aus. Also jemand, der auch so ungefähr mein Jahrgang ist. Ich bin 85 geboren. kennt Tetris, dieses Spiel mit diesen Bausteinen. Und es ist halt so, je mehr Bausteine da reinkommen, desto schwieriger wird's. Und je schneller sie werden und je komplizierter sie gebaut sind, desto schneller ist es voll. Und man kann immer diesen Container von Tetris sehen, wie so dein Tag 24 Stunden oder wie deine Woche und was da alles reinkommt. Und es geht halt einerseits darum, diese Steine gut zu sortieren. Andererseits geht es aber auch darum, gar nicht erst so viele Steine reinzumachen. Und dann geht es auch darum, dass das sozusagen die Steine sind, die dich auch glücklich machen, ja, die dich erfüllt leben lassen. Und das vergessen wir halt so oft im Alltag, ne? Also, dass wir einfach machen, tun. Und schwupps ist schon wieder ein Jahr vorbei und wir denken so, oh, jetzt ist mein Kind schon wieder groß geworden. Und jetzt irgendwie habe ich das auch ein bisschen mit verpasst.
Da kommst du auch auf den Punkt, ich habe mir ja so ein paar Stichworte gemacht, als ich das durchgegangen bin und sehr gut gefallen hat mir eben sozusagen ein Filter, notwendig oder erwartet.
Ja.
Voll die gute Frage für uns Mütter tatsächlich. Mein Mann ist da ganz anders. So. Ich ärgere mich manchmal, aber manchmal lerne ich auch davon. Aber wirklich zu fragen, ist das notwendig oder ist das erwartet?
Ich finde, da können wir auch teilweise von den Männern lernen. Mein Mann und ich teilen uns ja inzwischen 50-50 auf. Das war ja nicht immer so. Wir sind ja in das klassische Modell aus Versehen reingerutscht damals, 2012 beim ersten Kind. Und jetzt war gerade vor ein paar Wochen so Situation, er hatte Care-Arbeit-Tag, ich hatte Erwerbsarbeitstag und ich arbeite im Homeoffice die meiste Zeit. Das heißt, ich kriege auch relativ viel mit. Das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Deswegen gehe ich auch manchmal doch in Coworking oder setze mich ins Café oder so. Und das war super stressig. Ja, also ein Kind war krank zu Hause, für das andere mussten wir noch ein Rezept holen beim Kinderarzt und dann mit diesem E-Rezept, das hatte dann nicht geklappt und dann musste er wieder hin und das ausgedruckt holen und dann rief noch der Kindergarten an. Und also es war wirklich so, dass ich auch kurz davor war zu sagen, okay, brauchst du Unterstützung? Soll ich irgendwie meine Arbeitszeit schieben? Und er sagte, nee, er macht das alles und es war super stressig. Und dann beim Mittagessen war er ziemlich gelassen und entspannt und so. Und ich sag, Mensch, wie hast du das jetzt heute Morgen alles hinbekommen? So, es war so viel zu managen und hier abzuholen und hin und her zu fahren und so. Und er sagte, ja, es war super stressig. Und dann habe ich das Kindergartenkind noch mitgenommen und dann hier und da und so. Und dann habe ich mich erstmal beim Bäcker habe ich mir einen Kaffee gekauft und ein Stück Kuchen und habe mich um 11 Uhr in die Sonne gesetzt und habe dann eine halbe Stunde gesessen. Und ich dachte, so geil, ne? Das würde mir so schwer fallen. Und ich glaube, kaum eine Mutter würde es machen, sondern die würde nach Hause fahren, noch die Wäsche anmachen und so weiter. Sondern er hat sich dann da einfach hingesetzt, nachdem irgendwie dieses, ich sag mal, der Brand gelöscht war und hat durchgeatmet. Und ich dachte so, okay, dafür bist du jetzt echt mal ein Vorbild für mich.
Stimmt total. Also ich würde sagen, inzwischen mache ich das auch. Aber erst, nachdem ich mich, ich glaube, 500 Mal geärgert habe, dass mein Mann das gemacht hat.
Ja.
Bei mir ist es wirklich so. Also mein Mann ist in den Themen auch, genau, ich denke, wir dürfen uns in der Mitte treffen. Aber oft, wenn ich so einen Stolperstein habe, wo ich mich manchmal dann ärgere, weil ich eben dann noch 3 Waschmaschinen machen würde, überlege ich dann auch, ärgere ich mich oder ja, was kann ich aus diesem Ärger mitnehmen? Also aber wirklich auch zum Beispiel habe ich angefangen, zu gewissen Elternabenden tatsächlich meinen Mann zu schicken. Weil mein Mann da deutlich besser ist, was ist notwendig, was ist zu erwarten. Und ich mache tatsächlich viele Dinge gerne. Das ist aber manchmal ein Problem, wenn wir an dieses Tetris denken. Also wenn ich ganz viele Farben habe und es geht dann irgendwie nicht. Und mein Mann weiß sehr genau, wie man sich meldet, welche Aufgaben man macht, was wir einfach handeln können mit 3 Kindern und 2 Jobs und so.
Da ist mein Mann tatsächlich auch besser und wir machen das inzwischen so, dass wir rotieren. Also wir haben ja ein Kind im Kindergarten, ein Kind in der Grundschule und ein Kind in der weiterführenden Schule. Das sind sozusagen 3 Institutionen. Und dann engagieren wir uns zum Beispiel jetzt September, Oktober im Kindergarten und dann nehmen wir automatisch keine anderen Sachen in den Schulen an. Und dann nehmen wir irgendwas, was ja ein Projekt ist, da haben wir irgendwie ein Dorffest, wo wir einen Stand machen oder so. Und wenn das dann zu Ende ist, dann sozusagen sind wir bereit, bei einer Schule was anzunehmen. Und wenn dann halt klar ist, es ist Elternabend in der Schule und unsere Kapazität ist gerade im Kindergarten, dann geht auch eher mein Mann zum Elternabend, weil es mir so schwer fällt, Nein zu sagen, weil ich entweder Lust habe, es zu machen oder ich einfach auch sehe, dass sich so wenig andere engagieren. Also ich bin auch schon viel, viel besser geworden im Nein sagen, aber mein Mann ist da einfach deutlich besser und dann nutzen wir das doch als Elternpaar.
Ja, ganz genau. Also wahrscheinlich werden nach dieser Podcast-Folge doch dann wieder mehr Männer in den Elternabenden sitzen. Und passend dazu habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass du auch noch diesen Impuls hast, der in die gleiche Kerbe schlägt, sozusagen, ist die Liste Not Doing.
Genau, also einfach sich mal notieren, was möchte ich nicht mehr tun. Ne, da gehen wir schon so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit, einmal so eine Inschau zu machen. Agile Methoden haben ja auch viel mit Reflexion zu tun, was mir sehr gut gefällt, weil wir reflektieren immer, was passiert ist und passen dann an und probieren aus. Wir machen keine langen Theorien und überlegen und gucken, was die Wissenschaft uns gebracht hat, sondern wir probieren aus, was für uns passt und passen direkt wieder an. Und diese Not-Doing-Liste kann ganz vielen helfen, den Fokus auch zu gewinnen für was mir wichtig ist, weil viele haben Probleme zu priorisieren. Und dann kann man einfach den umgekehrten Weg machen und einfach mal sagen, okay, womit möchte ich denn aufhören? Und es sind nämlich oft so Sachen, wenn wir jetzt beim Elternabend sind, wo wir dann nämlich erst sagen, ja, okay, machen wir. Und dann ärgern wir uns im Nachgang, weil es doch viel mehr Arbeit ist oder weil wir doch eigentlich wussten, dass mein Kind dann da auch Geburtstag hat und dass es relativ stressig werden könnte. Und dann wünschten wir oft, wir hätten es nicht getan. Und das sind dann genau die Dinge, die du aufschreibst. Ne? Das ist auch so eine Liste, die ist letztendlich never ending. Die kann auch immer wieder angepasst werden. Da können auch Sachen wieder runterfallen. Aber es geht sozusagen darum, einmal auch zu überlegen, was möchte ich nicht mehr machen? Ne? Oder dieses, wenn ich morgens gestresst bei der Kinderärztin war, möchte ich danach nicht 3 Maschinen Wäsche waschen. Sich sowas einfach zu notieren, um sich dann da wieder dran erinnern zu lassen. Und das ist super, super hilfreich.
Ja, absolut. Also ich habe auch so überlegt, was sind denn von mir zum Beispiel Not-Doing-Listen? Und wie ich da drauf komme, ist sozusagen, wenn ich mich ein paar Mal ärgere. So, also irgendwie. Und bei mir ist zum Beispiel, wo ich wirklich aufgehört habe, ist extra sauber zu machen, wenn andere Familien kommen.
Ja.
Weil ich finde es total hirnrissig. Alle stressen sich, fühlen sich schlecht.
Ja.
So, und mache ich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Ganz selten vielleicht, wenn 3 Wochen.
Je nachdem.
Nee, aber eigentlich, also es steht sozusagen auf der Not-Doing-Liste. Oder aber auch, wenn Kinder sich zum Beispiel extra Essen wünschen, überlege ich total genau, habe ich die Kapazität jetzt dafür? So, also so extra irgendwie. Ich habe so Kinder, Mama, könntest du? Und so ein einer Impuls ist, ja klar, so eine Kleinigkeit. Aber dass ich da sehr bewusst überlege, habe ich die Kapazität für die Kleinigkeit? Weil ich die Verantwortung trage, wenn ich nämlich 5 Kleinigkeiten zwischendurch einbaue und dann am Ende keine Kraft mehr habe und dann wieder brüll oder weiß was ich, also einfach drüber bin, ist niemandem gedient, sodass ich so die kleinen Extras auf jeden Fall, also sagen wir, not doing ist automatisch zu tun. Sondern bewusst zu hinterfragen, passt das jetzt gerade, möchte ich diese Kapazität da gerade rein investieren.
Genau, und es geht vor allem auch um die To-Dos, die uns zwar Spaß machen, aber viel Zeit einnehmen und dann vielleicht doch keine Priorität haben. Also ich backe zum Beispiel ganz gerne und wenn es dann irgendwie geht um Buffet mitbringen, dann denke ich so, ach cool, da könnte ich ja mal was backen. So. Und dann ist aber einfach meistens es so, dass es ich dann in dem Moment gar nicht so viel Freude dran habe, weil das ist ja dann irgendwie Freitagnachmittag, da muss ich mittags noch backen oder am Donnerstag davor, aber Donnerstagnachmittags haben wir immer ein Hobby und dann passt es eigentlich nicht. Und dann mache ich es abends und ne, das zieht so einen Rattenschwanz mit sich. Und deswegen bringe ich aktuell immer Heidelbeeren und Weintrauben mit, kaufe die im Supermarkt, die muss man nur abwaschen. Das ist super. Oder Laugenknödel mag ich auch super gerne mitbringen. So, also so Sachen, die dann nicht viel Aufwand bedeuten. Und da muss man ja auch mal sagen, den Kindern auf so einem Kindergartenfest oder Schulfest,
ja,
es ist total ziemlich egal. So, Hauptsache, da steht irgendwie eine bunte Auswahl und die freuen sich sehr über Laugenknödel und Heidelbeeren.
Ja, absolut. Und was ich jetzt gerade tatsächlich letztes Wochenende oder nach und nach anfange, aber nicht letztes Wochenende war, Laugen, also bei uns sind es nicht Laugenknödel, sondern wir schneiden die Laugenstangen in der Mitte durch, dann sind es so Mini-Laugenstangen. Das machen die großen Kinder jetzt selber.
Ja, auch gut.
Ihr habt ein Rugbyfest, prima. Wann holst du die Laugen? Ah, und hast du schon überlegt, wann du es in den Ofen machst? Also ist sozusagen das Management. Es ist nicht ganz aus meinem Kopf sozusagen, also ich habe noch nicht, vielleicht ist es dann in 1-2 Jahren so, aber die Handlungsebene ist...
Ja, mega, richtig, richtig gut. Ich unterscheide ja auch zwischen Verantwortung für einen Bereich und konkrete To-Dos und das kann auch helfen, ne? Also du hast damit die Verantwortung getragen, aber du hast das konkrete To-Do ausdelegiert sozusagen und das ist eben auch immer eine gute Lösung, um seine eigene To-Dos und Mental Load zu reduzieren.
Ja, obwohl die To-Dos, weil die Mental Load habe ich ja dann trotzdem.
Genau, also es ist aber, wenn du zum Beispiel jetzt Richtung faire Elternschaft denkst, kann man darüber Mental Load reduzieren, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, es gibt den Verantwortungsbereich Körperhygiene beim Kind, dann ist sozusagen einer verantwortlich für Fingernägel schneiden, zum Friseurtermin, Zähne putzen und was alles unter Körperhygiene fällt. Also man könnte halt sagen, du trägst dafür die Verantwortung. Das heißt nicht, dass der Elternteil dann alle To-Dos erledigen muss, sondern er kann ja dann auch sagen, kannst du den Friseurtermin am Freitag um 15 Uhr wahrnehmen, dann kannst du das To-Do delegieren. Aber du selber musst dann nicht mehr an den Friseurtermin denken. Und mein Mann und ich machen das zum Beispiel beim Thema Ärztinnen, dass wir uns da aufteilen. Das heißt, alles mit der Kinderärztin ist mein Verantwortungsbereich und alles mit Thema Zähne, also Kieferchirurgie und Zahnarzt, ist sein Verantwortungsbereich. Und wir schieben uns da lediglich To-Dos hin und her. Und das ist super, super angenehm. Und dadurch kannst du Mental Load reduzieren.
Wir sind jetzt sozusagen voll eingestiegen auch. Ich habe noch so ein bisschen vorher, aber wir sind eigentlich schon drauf eingegangen, so die Frage, für wen ist denn die Methode?
Ja, es ist für Menschen, die viele Lebensbereiche zu managen haben und das Gefühl haben oder de facto einfach sehr viele To-Dos haben und einfach einen vollen Kopf haben. Und in dem Buch gehe ich schon spezifisch auf die Elternsituation ein. Also es ist für Mütter und Väter auch geschrieben, auch wenn ich die weibliche Form nutze. Letztendlich habe ich aber diese Methode entwickelt, als ich in Anstellung war als agile Beraterin und habe ähnliches Vorgehen auch ManagerInnen beigebracht für sich selber und auf Teamebene. Also letztendlich ist es eigentlich für alle vielbeschäftigten Menschen geeignet.
Was habe ich konkret davon? Weil wenn ich jetzt so, also es ging mir auch so, als ich es durchgelesen habe, ich habe jetzt sozusagen beruflich und natürlich ist so ein Teil machen wir, aber so auch ein erster Impuls war, puh, was Neues. Weil jede Veränderung ist ja erstmal so, aber genau, ich habe nicht jede Seite durchgelesen, aber ich habe genau mir einen Eindruck gemacht, da durchgeschmökert und hatte auf jeden Fall gleich echt gute Handvoll Menschen in meinem Kopf, auch Hörerinnen, die hier zuhören und die ich eben genau, aus Beratung und Coaching selber kenne. Und ich hatte aber auch eben die Familie im Kopf, die denken, ach, oh, nicht das auch noch. Was bringt es denn vielleicht diesen Anfangsveränderungsanschwung sich zu nehmen?
Also letztendlich bekommst du mehr Zeit und einen freien Kopf auf mentaler Ebene und du bekommst am Ende auch mehr To-Dos erledigt. Und das möchte ich gerne ausfüllen, weil natürlich kriegst du nicht mehr Zeit, wir haben alle 24 Stunden am Tag, sondern du bekommst das Gefühl von mehr Zeit. Und warum bekommst du das Gefühl von mehr Zeit? Weil du sehr klar deine Zeit in den Blick bekommst, viele To-Dos rausschmeißt, die dich nicht glücklich machen und dich nur stressen. Und da sagen viele, ja, das habe ich schon so oft probiert und es funktioniert nicht. Doch, wenn du dauerhaft mit diesem Vorgehen vorgehst, dann reduziert es sich von Monat zu Monat. Ich habe heute mit 3 Kindern und Online-Business deutlich weniger To-Dos, als ich es mit einem Kind hatte in Elternzeit oder mit Beruf damals auch. Einfach weil ich so krass runter reduziert habe und damit viel glücklicher bin. Das ist so ein bisschen wie beim Minimalismus. Also wir leben jetzt nicht richtig minimalistisch, aber so, ich sehe da so Parallelen in der Haltung.
Ja.
Und vielleicht werden wir auch minimalistischer hier im Haus. So dieses, wenn du weniger machst und die Dinge machst, die dazu führen, was dir im Leben wichtig ist, dann wirst du glücklicher, zufriedener und bekommst eine größere innere Ruhe. Und dann ist es nämlich so, dass wenn du deine To-Dos über dieses Kopffreiboard führst und du hast dann deinen Timeslot gehabt, wo du deine Aufgaben erledigt hast, dass du dann auch den Fokus hast auf die erledigten Dinge, damit auch eine ganz andere Zufriedenheit entwickelst und dann auch wirklich wieder in eine Pause kommst. Und ich habe ja die Kopffrei-Methode vermittle ich schon seit mehreren Jahren in einem Online-Kurs. Und ich habe da wirklich Teilnehmerinnen, die sagen, Caroline, ich habe das erste Mal seit 4 Jahren durchgeschlafen, weil ich sonst immer nachts aufgewacht bin und an To-Dos gedacht habe. Ne? Eine Mutter von schon relativ alten Kindern, die war nicht wach wegen der Kinder, sondern wegen der To-Dos. Oder ich habe Mütter, die gesagt haben, so, ich habe schon immer wieder versucht, eine achtsame Pause zu machen, aber ich saß da immer mit schlechtem Gewissen. Jetzt, wo ich die To-Dos so manage, wie du das vorschlägst, sitze ich wirklich mittags und trinke eine Viertelstunde Kaffee, bevor ich die Kinder abhole und ich bin wirklich in einer inneren Zufriedenheit. Also das ist so diese Magie der Methode, die natürlich auch nach und nach sich entfaltet. Das ist jetzt nicht, wenn du das mal 3 Tage angewendet hast, dass das dann sofort da ist, so, ne? Und du schaffst letztendlich mehr, weil du deine To-Dos in konkrete Handlungsschritte formulierst und wenn du dann Zeitfenster hast, in dem du auch sagst, ich möchte jetzt etwas abarbeiten, du einfach dir ein To-Do ziehst, du hast es dann gleich auf deinem Kopffreiboard so angesetzt, dass du weißt, okay, eins dieser 3 To-Dos macht jetzt Sinn zu machen, du entscheidest dich nach einem, es gibt auch Kriterien, nachdem ich dir vorschlage, dass du dich entscheiden sollst, das heißt, da kriegst du auch ein Werkzeug an die Hand. Und dann ziehst du das To-Do, erledigst das und dann schaffst du am Ende mehr, weil du auch weniger Zeit in dieses, wo habe ich denn mein To-Do, was will ich denn jetzt eigentlich machen, ich bin so erschöpft hast. Und ja, eine Umstellung kostet immer ein Stück weit Energie und Zeit und gleichzeitig habe ich das Buch auch extra so geschrieben, dass du es einfach Schritt für Schritt machen kannst. Also wenn du jetzt auch nach dieser Episode einfach anfängst, deine To-Dos alle an einem Ort zu sammeln und sei es ein Notizbuch, ja, also gar nicht mal sozusagen mein Vorschlag mit einem Board, dann hast du schon was gewonnen und dann kannst du Schritt für Schritt für Schritt gehen.
Ja, das hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen, habe mir hier auch aufgeschrieben, dass du so relativ am Anfang oder das auch wirklich so praktisch angelegt hast und dann eben sagst, fang jetzt an, besser machen und besser verstehen kannst du immer noch. So.
Ja, das ist ja auch so, better done than perfect ist ja so auch eine total agile Haltung im Sinne von Perfektion erreichen wir eh nicht und wenn wir sie erreichen würde, würde sie uns nicht glücklich machen und ich bin sowieso so ein super praxisnaher Typ, ich mag nicht so alle Theorien und 1000 Statistiken und so, weil ich immer denke so was hat das jetzt mit mir und meinem Leben zu tun, also natürlich hilft es sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, um auch was zu verstehen und verstehen hilft uns auch, aber wenn wir nur verstehen und nicht handeln, dann kommen wir gar nicht so weit. Und deswegen geht es immer darum, okay, eine Sache, ein Aha gehabt, einfach ausprobieren, umsetzen und immer wieder so ein bisschen dieses Try-and-Error-Prinzip gehen und leben. Und ich habe so viel ausprobiert und habe auch so viele, ja in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, in Anführungsstrichen Fehler, weil es waren ja nur Erfahrungen und Lernfelder. Und das ist letztendlich das, wovon die Finde-Dein-Mama-Konzept-Community jetzt mega profitiert, weil ich habe seit 2012 so viele Vereinbarkeitsmodelle ausprobiert, dass ich dir sagen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Neulich habe ich irgendwo ein Zitat gelesen, das hat mir wieder sehr gut gefallen. Das hieß, Fehler machen klug, deshalb ist einer nicht genug.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Ja, total gut. Ich würde total gerne genau das aufgreifen. Wir haben die Methode jetzt hier noch nicht in jedem Einzelschritt ausgegoren und definiert. Das kann man gerne mit dem Buch machen und trotzdem gerne ein Beispiel, wie wir die Umsetzung machen. Und ich habe überlegt, jetzt hier, die Hälfte von Deutschland hat schon eingeschult, die andere Hälfte von Deutschland schult noch ein und nächstes Jahr schulen wieder viele ein. Lass uns doch mal anhand dieses Beispiels einer Einschulung, wie würden wir Thema Einschulung mit der kopffreien Methode angehen?
Ja, wir sammeln zuerst mal alle To-Dos, die mit der Einschulung zu tun haben und machen einfach auch ein Brainstorming. Ja? Das ist irgendwie, was machen wir an dem Tag? Was essen wir? Wer wird vielleicht eingeladen? Welche Kleidung brauchen wir? Schultüte, Schultüteninhalt. Wir würden erstmal alles genau so, wie es in uns hochkommt, aufschreiben. Das ist das Erste, was wir tun.
Das sind so die äußeren Sachen und für mich auch tatsächlich die Frage, die Themen, wo ich ja mit den Eltern mehr im Dings bin, es sind auch so eben nochmal ein Buch drüber lesen, nochmal Kind will eigentlich nicht hin, ich mache mir Sorgen oder ist das...
Doch, das schreibst du mit auf, wenn es da ist. Du musst jetzt nicht danach suchen, sozusagen, sondern wenn du irgendwie das Gefühl hast, so oh, ich habe ein ungutes Gefühl oder mein Kind hat ein ungutes Gefühl, schreibst du auch diese emotionalen Themen mit auf. Und dann gehst du sie in einem zweiten Schritt durch. Das kannst du direkt danach machen. Du könntest aber jetzt auch erstmal über ein paar Tage, Wochen sammeln, je nachdem, wie weit du im Voraus sozusagen bist. Und wenn du in einer Elternschaft lebst, macht es einfach auch total Sinn, dass der andere auch mit sammelt und ihr darüber sprecht. Ja. Und das Kind ist ja auch in dem Sinne alt genug, als dass man mit dem Kind halt drüber spricht. Was wünschst du dir oder nicht? Und da könnten auch nochmal Ängste und Sorgen dann hochkommen. Dann gibt es den Punkt, wo du das einmal durchsiehst und einmal guckst, so wollen wir das alles wirklich machen? Und hier kommt jetzt das, was ich immer Nordstern nenne, ins Spiel. Nordstern ist letztendlich die Vision, dein Zielbild von dem, wie du dein Leben haben willst. Und wenn wir es jetzt mal auf die Einschulung beziehen, dürfte man da jetzt einmal checken, welche Wünsche und Erwartungen habe ich an einer Einschulung. Und da sind wir nämlich sofort bei diesen gesellschaftlichen Erwartungen, unsere Prägungen und auch bei einem sehr emotionalen Thema. Es wird ja immer sehr gehypt. Schule und wie toll und dann gehst du dahin und welchen Schulranzen hast du? Ich weiß bis heute nicht, warum dieser Schulranzen so relevant
ist. Das ist aber auch nur ein deutsches Phänomen. Das ist unglaublich und es ist unglaublich, für wie viel Geld eine Pro-Dose und ein Trinken über Jahre transportiert wird. Und das sage ich als Ergotherapeutin mit den ganzen Ergonomen. Das gibt es in keinem anderen Land so sehr wie bei uns, aber es gibt es.
Ja, sehr, super spannend.
Zum Beispiel wäre das auch eine Prioritätssetzung. So ein stinkteuren ergonomischen Dings hat nur das erste Kind bei uns gekriegt und dann haben wir da Nordsterne gemacht. Und
genau, also man muss jetzt nicht einen Nordstern für jedes einzelne Thema machen, aber wenn wir jetzt bei diesem Beispiel sind, müssten wir uns halt sozusagen einmal angucken, was macht für uns eine gute Einschulung aus? Und in dem Fall würde ich auch das Kind mit einbeziehen, weil alt genug und ist halt die Einschulung des Kindes. Und meistens ist es so, dass da relativ wenig Sachen stehen, die einem wirklich wichtig sind. Man möchte irgendwie einen schönen Tag haben, man möchte irgendwie lecker essen, man möchte eine schöne Zeit mit Menschen haben, die man gerne hat, was mitunter Verwandtschaft ist, ja, aber auch nicht immer. No?
So. Da wären wir wieder bei dem Punkt notwendig oder erwartet.
Ja, genau.
Dass wir wie Tante Erna gerne in dieses schicke Restaurant gehen oder ob wir, dass das Kind nach der Einschulung, bis wir in Bewegung hat, eher auf den Abenteuerspielplatz gehen.
Richtig.
Was ist notwendig, was ist erwartet.
Genau, also und da streifen wir jetzt genauso diese ganzen Themen, die du ja auch mit abdeckst, weil also ich bin ja so total so, wir machen das, was das Kind will und was wir auch wollen, also da so möglichst viele Bedürfnisse und tatsächlich ist es bei uns so, dass wenn der eine Onkel nicht eingeladen werden soll, dann wird er tatsächlich nicht eingeladen, so. Also ich mache mal den Ausflug dahin sozusagen zu Ende, weil wie machen wir es weiter? Wir checken sozusagen einmal, was ist uns wirklich wichtig und einigen uns im besten Falle als Familie darauf. Und dann gucken wir auch nochmal, was ist gesellschaftlich erwartet und wollen wir das erfüllen oder nicht? Es spricht ja auch nichts dagegen zu sagen, ja okay, gut, die Nachbarn haben uns auch eingeladen, dann dürfen die abends auch eine halbe Stunde kommen, stört uns nicht. Wenn das dich glücklich macht und das irgendwie zum Familien-, zum Nachbarschaftsleben beiträgt, mach das so. Ne? Also da einfach auch nochmal gucken, so diese Abstufung. Und dann kann man auch nochmal schauen, okay, das ist so das Minimum von dem, was wir erreichen wollen, haben wollen. Und was wäre dann auch noch so nice to have? Und das sind dann so To-Dos, die sozusagen später umgesetzt werden können. Das könnte bei mir sowas sein wie zum Beispiel Deko. Das ist mir nicht super wichtig, aber wenn die schön ist, erfreue ich mich daran. Das heißt, ich würde das To-Do mit aufnehmen, würde es aber weiter unten und damit als unwichtiger einstufen. Und dann würde man das alles aufschreiben. Und dann geht es sozusagen darum, es nochmal konkret zu formulieren in Handlungsschritte. Also wirklich nicht nur sagen Deko, sondern welche Deko möchtest du einkaufen und vielleicht auch schon überlegen, mache ich das eher online, mache ich das vor Ort. Und wenn es relativ zeitnah ist, wäre es auch total klug, im Kalender zu gucken, habe ich denn Zeit, in die Stadt zu fahren und das zu besorgen zum Beispiel. Und dann listen wir die To-Dos in einem gewissen System auf, machen das, was am wichtigsten ist und am zeitnahesten erledigt werden sollen, nach oben, damit wir das als schnelle Priorität haben. Und die Basis von der Kopffrei-Methode ist, dass du deine Zeit im Blick hast und auch Zeitfenster hast, wo du private To-Dos abarbeiten kannst. Da muss ich kurz einen Ausflug machen, weil ganz viele Eltern in Sachen Vereinbarkeit machen ja in Anführungsstrichen den Fehler, dass sie entweder erwerbsarbeiten oder die Kinder betreuen. Und das ist keine Zeiträume gibt, wo sie ohne Kinder sind. Und wenn es die gibt, dann sind sie meistens irgendwie abends 21 Uhr auf dem Sofa vor Netflix. So. Das heißt, ich empfehle immer, in deinem Wochenplan auch Zeit ohne Kinder einzuplanen, wo du Kapazität hast, um private To-Dos zu erledigen. Ich empfehle auch, dass du Me-Time und Paarzeit mit einplanst, dass du Zeit zur Erholung hast. Es geht nicht darum, dass du immer beschäftigt bist, aber viele machen dann auch irgendwie Hobbys mit rein, also Sport oder irgendwie sowas. Aber machen keine Timebox rein für private To-Dos. Und genau deswegen wird es dann immer stressig, weil dann versuchen wir es mit den Kindern zu machen. Beim Kind, was eingeschult wird, könnte das ja sogar auch relativ gut klappen. Aber gerade bei Kleinkindern ist das ja so unberechenbar, dass ich das nicht empfehlen kann. Genau, und das heißt, in diesen Time-Slots, die du dann idealerweise vorher für dich definiert hast, da brauchen wir einen agilen Wochenplan für, kannst du es dann abarbeiten und dann schiebst du das dann irgendwann in die Spalte fertig und freust dich, dass es erledigt ist.
Ja, das Freuen, dass es fertig ist, ist auch sehr wichtig.
Ja, ich habe eine Kundin, die hat das immer die, also hat das nicht dann, also Fertigspalte genannt, sondern die Tada-Spalte. So Tada, fertig, Tada.
Ja. Ja, das ist ja auch sozusagen, To-Do ist so, muss ich noch tun und Tada ist, ich hab's gerockt.
Genau.
Das Pardon. Wir können in die Welt gucken, was ist noch alles zu tun, oder wir können in die Welt gucken, was haben wir schon alles gerockt.
Und das Coole ist, wenn du dich halt erstmal auf die wichtigsten Dinge fokussierst, dann ist nämlich eine Einstellung gar nicht so aufwendig. Dann bestellst du vielleicht irgendwie ein Essen beim Restaurant oder also einen Restaurantplatz oder ein Catering zu dir nach Hause und dann machst du die Einladung und dann steht eigentlich schon die Einschulung, ja, weil Klamotten hast du bestimmt auch im Schrank, vielleicht nicht das neueste Kleid und vielleicht nicht, keine Ahnung, aber ist das so wichtig? So, ne? Und dann ist einfach auch schon mal Entspannung in uns drinne, weil wir wissen, okay, egal was jetzt kommt, so ein Mindestmaß an Einschulung läuft jetzt.
Ja, das ist total gut. Und das ist, ja genau, jetzt verstehe ich nochmal dieses Agile sozusagen. Also wir müssen uns nicht die ganze Zeit Sorgen machen, dass die Einschulung ins Wasser fällt, sondern wir haben relativ schnell die Basis so, dass die Einschulung stattfindet und wie viel Deko jetzt da ist und ob wir kleine Gastgeschenke noch haben. Das ist schön und manchmal macht mir das auch Spaß, das zu machen, aber es ist meistens nicht der große Unterschied.
Und viele fangen halt mit den in Anführungsstrichen unwichtigen Sachen an, weil sie Spaß machen oder weil sie so besonders sind. Oder viele haben das auch so, ich habe mir das schon immer so vorgestellt, wenn mein Kind dann eingeschult wird. Und dadurch passieren dann aber so die wesentlichen Dinge, die es erstmal als Basis braucht, nicht. Und wir sollten immer erstmal mit der Basis gehen. Und ich möchte noch mal kurz was sagen zu den emotionalen Dingen, die wir aufgeschrieben haben. Also Kind hat vielleicht Sorgen in Bezug auf die Einschulung. Das ist natürlich kein konkretes To-Do, schreiben wir trotzdem ins Sammelbecken. Und beim Durchsortieren entscheiden wir, was machen wir damit. Also das ist dann der Moment wieder, wo wir kurz innehalten und reflektieren. So, wie groß ist die Angst? Ja, hat das Kind jetzt einmal gesagt, oh, ich habe irgendwie ein bisschen Aufregung? Oder ist es wirklich so, Kind hat eine starke Belastung und du bist jetzt als Elternteil konkret gefragt, das gut zu begleiten? Vielleicht braucht ihr auch externe Unterstützung. Oder steht vielleicht sogar auch im Raum, das Kind doch nicht einzuschulen? Oder also wie intensiv ist das Thema? Und dann zu entscheiden, was mache ich denn jetzt damit? Und es kann auch einfach sein zu sagen, okay, ich nehme mir mal Zeit, mit einer Freundin oder mit dem Vater in Ruhe darüber zu sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo du das durchsortierst, Legst du irgendwie fest, okay, ich rufe heute Abend meine Freundin an, vielleicht schreibst du ihr vorhin eine WhatsApp, hast du heute Abend Zeit, ich brauche mal Freundinnen-Talk. Und dann sprichst du drüber. Also es geht sozusagen darum, dann auch sich Zeit zu nehmen, solche Dinge da reinzubringen oder eben einfach auch Entscheidungen zu treffen. Weil was uns ganz viel Energie kostet, ist keine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Das sind so lose Enden, die so rumfasern. Und je mehr lose Enden du hast, desto erschöpfter bist du einfach, weil du permanent immer wieder dir Sorgen machst. Und das sind dann so konfuse Gedanken und auch To-Dos, und dann kostet es dich einfach nur Kraft und Energie und du kommst in die Erschöpfung.
Absolut. Bin ich total dafür. Und eben auch, dass wir dem sozusagen eine Wichtigkeit haben. Und ich zum Beispiel habe einmal im Monat tatsächlich eine Supervisionsstunde für mich, die ich mal privat und mal beruflich nutze. Und es hilft mir total, weil ich weiß, wenn ich solche losen Enden habe, habe ich einen Platz, wo ich das nicht mal alleine mache, sondern einfach in einem Rahmen, wo ich gehalten werde und kann diese losen Enden dann da viel besser hinmachen. Oder habe genau auch mit meinem Mann Fenster, wo ich merke, hier im Alltag mit drei Kindern, müde, alles, kriegen wir nicht gerade gebacken. Aber ich weiß, da ist dieses Fenster, da können wir drüber sprechen. Und dann kann ich jetzt im Augenblick das auch, kostet es mich nicht Energie. Dann fällt es mir vielleicht auf und so, ah, dieses lose Ende wubbelt hier noch rum. Super, Freitagabend, haben wir den Platz oder keine Ahnung, Donnerstag 10, nächste Woche habe ich wieder meine Supervision.
Ja, also das ist mega. Ich mache das ja auch viel über Journaling, dass ich Sachen aufschreibe und darüber in Erkenntnisse komme. Und dann ist es auch oft so, dass ich dann danach sozusagen nochmal mit jemandem spreche oder mir das rausziehe. Und das finde ich unglaublich wertvoll und führt auch zu so einer grundsätzlichen inneren Ruhe und Gelassenheit. Und es stärkt so sehr die Selbstverbindung. Also wir kommen dadurch auch in so eine andere Selbstliebe und Selbstbewusstsein rein. Und das ist das, was ich so liebe, ne? Also so diese Tiefe, die Selbstmanagement dann da auch bieten kann.
Ja, total schön. Also sozusagen ein bisschen von der anderen Richtung das Pferd aufzäumen, wie ich es oft, obwohl das jetzt genau, aber das ist sozusagen eine äußere Struktur, die einem total hilft, eben ja diese Prioritätensetzung und dieses Nordstern, und das entschlackt total, das nimmt total Stress. Und wir gucken tatsächlich relativ viel auch auf Kleinigkeiten. Ich habe jetzt nicht diese feste Struktur, aber das genau, dann Sicherheit auftaucht und da genau das, was du beschreibst, diese losen Enden, diese vielen Gedanken, diese Fragen, einen Platz haben, einen Raum haben, ein System haben.
Es wird immer so viel gesagt und alle sagen auch so, ja, ja, ich will ja auch 5 gerade sein lassen. Aber wie geht es denn jetzt, ne? Und es geht eben auch darüber, dass du die Zeit im Blick bekommst und dich auf eine andere Art und Weise organisierst. Und wenn du das dann noch kombinierst mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Reflexion der Art und Weise, wie du erziehst, wie du mit deinem Kind umgehst, was du vom Leben willst, dann kommt da wirklich ein richtig geiles, erfülltes Leben raus, ne? So, dass du sagst, so, ich habe Bock auf meinen Alltag und ich freue mich drauf.
Dann haben wir jetzt hier irgendwie einen großen Blumenstrauß, wo wir jetzt ganz konkret schon mal gezeigt haben, wie kann es gehen. Und natürlich mehr gibt's im Buch. Aber lass uns mal vielleicht so die 2, 3 wichtigsten Dinge zusammenfassen, was man sich sozusagen von dieser kopffreien Methode mitnehmen kann.
Ja, also Punkt 1, sammel alle To-Dos an einem Ort. Nummer 2, hab ein Selbstmanagementsystem, was sich dir anpasst und nicht ein System, wo du dich anpassen musst. Deswegen, ne, agile Methoden ist da für mich die Lösung. Und Nummer 3 ist, nimm für dich mit, dass Selbstmanagement alleine nicht die Lösung ist, aber Selbstmanagement in Kombination mit all den Dingen, die wir hier genannt haben, so eine Tiefe hat, dass es wirklich dein Leben verändern kann in einer ganz schönen Art und Weise.
Ja, dein Buch, und du hattest jetzt auch von der Community gesprochen und so, also wo findet man mehr, wenn einem das jetzt gerade angesprochen hat?
Ja, das Buch heißt Die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, und ist im Kösel Verlag im August 24 erschienen. Findest du überall, wo es Bücher gibt, sozusagen, kannst du dir super gerne bestellen. Und ansonsten ist mein Hauptkanal Instagram, da findest du mich unter @caroline_von_mama_konzept. Und ich führe seit 2017 einen Podcast, Finde dein Mama-Konzept, wo es um erfüllt Leben geht mit Familie und Beruf. Und da kannst du auch super gerne reinhören.
Dann habe ich noch eine Frage an dich, wie an all meine Gäste oder Gästinnen. Hast du eine Erinnerung, die dich prägt, als du in dem Alter von 5 bis 10 warst?
Ja, dann nehme ich mal eine Erinnerung, die auch nahe mit meinem Thema zusammenpasst. Ich habe in der Grundschule, es muss 3., 4. Klasse sein, sollten wir malen, welchen Beruf wir werden wollen. Und alle haben so Feuerwehrmann, Polizei und so gemalt. Und ich habe Mutter gemalt. Und da hat die Lehrerin gesagt, Caroline, das ist kein Beruf. Und dann habe ich mit der so lange diskutiert, dass ich gesagt habe, doch, meine Mutter, die hat 5 Kinder, die arbeitet von morgens bis abends. Das ist ein Beruf und ich möchte das später auch machen. Und es ist so cool, weil ich habe die Geschichte erst so quasi vergessen gehabt. Sie war nicht so präsent und meine Eltern haben so unsere gemalten Bilder aufgehoben und es gab so Fotos davon und so. Und dann habe ich das Bild irgendwann gesehen und mir fiel das ein, was da war. Und die Lehrerin hat halt am Ende gesagt, okay, Caroline darf Mutter als Beruf nehmen und darf das dann auch vorstellen. Und ich dachte so, wie krass, was ich heute beruflich mache und wie ich das schon in jungen Jahren offensichtlich irgendwie mir wichtig war. Und dass diese Erkenntnis hat mich mega geprägt und mich auch nochmal motiviert und bestätigt, so für das Empowerment der Frau und Mutter eine Veränderung hervorzurufen.
Wie toll. Und auch, also wenn ich es jetzt sozusagen übertrage, wir sind jetzt ja Mütter oder Pädagogen und begleiten diese 5- bis 10-Jährigen, wie wertvoll es ist und auch diese Erfahrung, dass die Lehrerin dich vielleicht auch angesprochen hat und du dich aber sozusagen durchsetzen, dich positionieren durftest und dich dafür einsetzen durftest. Ich habe gerade am Wochenende mit einer Freundin auch, wir haben gesprochen und so, was uns geprägt hat. Und ich habe auch wirklich dieses, und vielleicht geben wir das auch nochmal mit, dass unsere Kinder sich für Dinge einsetzen dürfen. Mhm. Dass es wichtig ist. Und vielleicht denkt man, ach, warum musste die Lehrerin das jetzt ansprechen und konnte das nicht gleich sehen? Vielleicht ist es wertvoll, dass sie es angesprochen hat und du dich erst auch nochmal dazu positionieren durft. Konflikte sind ja sowieso mein Thema, da kommt dann mein Buch, aber dass wir sozusagen, also war jetzt mit sozusagen kleinem Konflikt vielleicht sogar noch wertvoller als ohne Konflikt.
Ja, und ich habe ja da auch in der speziellen Situation die Erfahrung gemacht, dass dieses Verargumentieren und dafür einstehen erfolgreich ist, weil ich es durchbekommen habe. Ne? Also es wird mich auch auf einer ganz unbewussten Ebene nochmal sehr gestärkt haben.
Ja, und du bist ernst genommen worden. Ich glaube, da ist sogar das Allerwichtigste, ist, dass du ernst genommen worden bist. Mhm. Und dann führt das, wenn man die kleinen, großen Wackelzahnkinder ernst nimmt, führt das dann auch oft dazu, dass es klar logisch ist.
Ja.
Ich danke dir, liebe Caroline. Das hat Spaß gemacht und ist eine super wertvolle Podcast-Folge. Also ich freue mich genau, dass ich sie jetzt sozusagen schon gehört habe und mich auseinandersetzen dürfte. Ich fand das sehr wertvoll und bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer das auch sehr wertvoll finden.
Vielen Dank, hat mir mega Spaß gemacht.
Perfekt. Was für ein wertvoller Bogen und man hier sieht, dass sozusagen Carolins Arbeit und meine Arbeit super gut Hand in Hand geht. Und ja, ich begreife es wirklich noch nicht, dass es jetzt tatsächlich September 24 ist. So ein besonderer Monat. Ja, wir haben auch einen Kindergeburtstag und eben das tolle Familienforum. Ich sehe viele von euch in live und mein erstes Buch kommt raus. Wow. Konflikte nutzen statt vermeiden. Und ich kenne wirklich keine Familie, die nicht von diesem Buch profitieren wird. Wirklich nicht. Nicht nur, weil ich dieses Buch geschrieben habe, sondern ich bin ja nicht umsonst auf dieses Thema. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Familien und immer wieder stolper ich über dieses Thema Konflikte. Viel zu oft heißt es, Konflikte und Streits zu vermeiden. Marketing, Werbung, all nur die Harmonie. Und ich gehe nicht in diese Kerbe, sondern ich zeige dir eben, wie Konflikte euch stärken können. Denn Konflikte gibt es, das kannst du nicht vermeiden im Familienleben. Ich zeige dir aber, wie diese Konflikte euch stärken können, statt zu schwächen. Und ich bin total happy und stolz. Die wunderbare Nora Imlau hat mein Vorwort geschrieben. Ich lasse euch einmal reinspiegeln, was Nora schreibt. Ein altes Thema in ein neues Licht rücken. Das tut dankenswerterweise auch Kirin Doritzbacher in diesem Buch. Als erfahrene Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern weiß sie, was es heißt, mit Kindern aneinander zu geraten und wie schwer es Eltern oft fällt, dabei nicht selbst persönlich und verletzend zu werden. Achtsam und mit großem Verständnis für die Kleinen wie die Großen im Familiensystem legt sie deshalb dar, wie Konflikte im Familienleben entstehen, was hinter ihnen steckt und wie die Wege aussehen können, sie konstruktiv auszutragen und zu lösen. Also, das Buch für dich und zum Verschenken ist das auch richtig gut. Und dein Beleg einmal an mich schicken an konflikte@bindung-beziehung.de. Dann bekommst du die Einladung. Das solltest du bis zum 10.10. machen, kann man sich sehr gut merken. Und dann schenke ich dir einen Abend, den Konfliktfeierabend über Zoom. Da kriegst du auch alle Infos, wirst du ja dann auch auf meiner Webseite finden. Und genau, wir treffen uns, wir feiern mein Buch und ich zeige dir, wie du Konflikte zu Feiermomenten und vor allem zu Wachstumsmomenten verändern kannst. Ich freue mich auf dich. Genau, in den nächsten Folgen erzähle ich dir super spannend noch über den Prozess, weil ich und Buch, das ist ja eine krass spannende Geschichte und wie es zu diesem Buch kam und. Wir feiern dieses Buch diesen Monat und wir feiern das Familienforum, wir feiern uns, wir feiern. Ich freue mich, dass du dabei bist.